schön, dass ihr da seid, dass ihr zu diesem Fest euch heute auf den Weg gemacht habt. Und ja, ich dachte mit der Predigt, es ist vielleicht gar nicht so die voll festliche Predigt. Es geht mal grundsätzlich um das Thema, wie können Beziehungen gelingen. Und ja, Martin Buber sagte einmal, ein jüdischer Philosoph, das Leben ist Begegnung. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und damit sind wir schon wieder auch am Fest dran, weil die Frage ist natürlich, wie kann Begegnung, wie kann Beziehung unter Menschen gelingen? Und wenn es eben nicht gelingt, wird das Leben sehr schnell nicht zu dem Fest. Also jeder von uns kennt das, wenn du ein Fest haben willst, aber mit deinem Ehepartner oder mit einem Freund im Streit bist, ist es nicht so recht zu feiern, oder? So will ich uns heute auf das eher vielleicht im ersten Moment schwierige Thema, wie können wir mit Konflikten gesund umgehen? Ja, das ist so der Unterbegriff zu den Beziehungen. Ich will uns da ein paar Anregungen geben, uns inspirieren, an der Stelle zu wachsen oder vielleicht einen Impuls aufzunehmen, weil wenn wir merken, dass Beziehungen um uns herum gelingen, dann wird das Leben immer mehr zu einem Fest. Einer meiner Schwiegersöhne, der sagt immer wieder, Happy Wife, Happy Life. Da steckt das auch mit drin, letzten Endes. Interessant ist, dass eine Studie, eine Meta-Analyse in einer Universität der USA, Sarah Conrad hat diese Studie zusammengefasst und 2011 veröffentlicht. Sie hat dort Daten aus 72 Studien zusammengefasst, also damit praktisch eine Meta-Analyse über die Studien übergreifend. Und es wurden Persönlichkeitseigenschaften von nahezu 14.000 amerikanischen Studenten ausgewertet. Krasse Arbeit, oder? Und Folgendes kam raus. Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Empathie ist zwischen den Jahren 1979 bis 2009 um 40% zurückgegangen unter den Studenten dort dieser Unis. Das ist schon, und Empathie ist jetzt die Fähigkeit, ja, mitzufühlen, sich reinzufühlen in den anderen. Nicht nur, dass die Fähigkeit zurücknimmt, auf die Bereitschaft zur Fähigkeit. Also wir erleben in unserer Zeit, dass doch wir Menschen geradezu neigen, auf uns zu schauen. Ja, wir haben auch einige Krisen um uns herum, wir kommen ja kaum mehr raus aus dem Krisenmodus. Und was bewirkt das? Okay, ich gucke zuerst nach mir. Der andere ist mir egal. Es ist natürlich ein Stück Schutz. Aber ihr Lieben, wenn das die Richtung ist, dann wird es uns schwer fallen, in Zukunft mit Konflikten umzugehen. Rick Warren, ein amerikanischer Theologe und Pastor, sagt, die Fähigkeit, mit Konflikten gut umzugehen, die Fähigkeit, Konflikte zu bewältigen, kann die wichtigste, eine der wichtigsten Fähigkeiten für unsere Zukunft werden. Das glaube ich. Also, ich hoffe, ich habe ein bisschen euer Interesse geweckt. Es geht darum, wie können wir eine Situation wo eine Beziehung zerbrochen ist, wieder heilen. Wie kommen wir mehr zueinander? Wie können unsere Beziehungen gelingen? Und ich mache jetzt einen schnellen Spurt. Wir schauen sieben Momente an, sieben Hinweise. Und jeder dieser sieben Punkte ist auch mit dem Wort Gottes untermalt. Und daran merken wir etwas. Das Wort Gottes ist zeitlos. Es ist, im Wort Gottes, in der Bibel, haben wir einen Text, haben wir unterschiedliche Briefe, inspiriert von Gottes Geist, die bis heute absolute Gültigkeit und Relevanz haben. Und was jetzt Menschen auch in sozialen Studien, in Psychologiestudiengängen erarbeiten, was sich aus Erfahrungen zeigt, was gut hilft, das sind diese Punkte, die ich jetzt auch gleich zeige, die sind von Erfahrungswerten gedeckt, auch aus gesellschaftlichem Umfeld gedeckt. Sie rühren insgesamt aus dem Wort Gottes her. Seid ihr bereit? Danach gibt's Trinken, Fest, Essen. Und wir essen heute, wir fangen ganz auf ganz High Level an. Wir beginnen heute Abendmahl. Wir kriegen das Kostbarste, was wir überhaupt kriegen, gleich am Ende der Predigt. Und die Predigt soll eigentlich dahin führen, dass wir nachher mit vollem Herzen und mit Glauben und im Vertrauen auf den König, auf Jesus, dieses Abendmahl feiern. Also ich fange mal an. Erster Punkt. Sprich mit Gott, bevor du mit der betroffenen Person sprichst. Ich hatte diese Woche, nein, nicht diese Woche, aber Anfang Juli war meine Tochter bei uns zu Besuch und mir ging es überhaupt nicht gut. Ich war mürrisch, ich war launisch, ich war ungeduldig, war unbeherrscht. Mir ging es echt nicht gut. Und ich habe mit Gott gesprochen, bevor die Hanna kam. Und ich dachte, zu allem dazu kommt jetzt auch noch meine Tochter. Ich meine, meine Tochter wohnt in Schweden, ist normalerweise nur alles Vierteljahr mal da. Könnt ihr euch vorstellen, was so einer inneren Lage ich schon war, wenn ich so schon denke. Gott, wenn die Hanna da ist, will ich volle Kanne für sie da sein. Ich habe auch mit Gott gesprochen, aber ja, ich erzähle euch nachher noch mehr dazu. Aber es ist ein entscheidender Punkt, sprich mit Gott, bevor du jetzt in eine schwierige Situation reinkommst. Ein Text, den wir dazu lesen. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Hier ruft Gott uns zu, komm zuerst zu mir. Wenn du ein Problem hast, wenn eine schwierige Situation ist, und die kann mit deinem Chef sein, die kann mit deiner Nachbarin sein, die kann in der Familie, mit deinem Ehepartner oder mit mir, mit meiner Tochter sein. Hey, sprich zuerst mit ihm, komm zu ihm und ja, frag ihn. Gebet kann wie so ein Ventil sein und er kann uns ändern und er kann Situationen ändern. Mir ist nicht ganz gelungen, also ich kam von meiner Anspannung, kam ich nicht ganz runter und deshalb habe ich auch noch 6 weitere Punkte, wo ich noch ein bisschen was drüber erzählen kann. Der zweite Punkt, ergreif immer die Initiative. Man sagt manchmal, Zeit heilt Wunden und zum gewissen Maß stimmt das auch, aber es ist trotzdem absolut ratsam, in einer schwierigen Situation immer anzufangen. Geh den ersten Schritt, lass das Ding nicht gurgeln. Bitterkeit kann sich über die Zeit verstärken, ja? Entfremdung nimmt zu. Manchmal, wenn die Person sagt, ich möchte jetzt nichts damit zu tun haben, okay, dann kann es lassen. Und manchmal kommt auch die Zeit und bringt tatsächlich Dinge wieder in Ordnung. Aber es ist ein ganz feiner Rat, meine ich. Zuerst, wenn es an mir liegt, ich warte nicht, bis der andere kommt, auch wenn ich jetzt an dem Konflikt vielleicht meine, ich bin gar nicht schuld. Geh den ersten Schritt. Gott drückt es so aus, Matthäus Evangelium im 5. Kapitel. Wenn du jetzt deine Gabe zum Altar bringst, also da ging es darum, dass die Leute ihren Zehnten, das, was sie Gott geben wollten, zum Altar brachten. Oder sie haben ein Opfer gebracht, sie haben um Vergebung gebeten. Sie sind also bewusst in Gottes Nähe gekommen. Dann sagt er, und du weißt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Dann geh zuerst hin, lass deine Gabe dort vor dem Altar, versöhne dich zuerst mit dem Bruder und dann komm und bring Gott deine Gabe da. Merkt ihr? Gott ruft uns zu, ergreift die Initiative. Wir gehen zumindest den ersten Schritt. Ich war ja in der Bundeswehr eine Zeit, bevor ich zum Pastor wurde. Und ich habe immer Krisentreffen einberaumt. Und dann ging es schon, irgendwann habe ich schon gehört, es gibt wieder Krisentreffen beim Leutnant. Das ging so durch. Aber ihr Lieben, manchmal haben die Dinge einfach nicht gestimmt und wir sind eigentlich fast jedes Mal war es cool. Ja, man hat sich getroffen, es war ein Krisentreffen, war jetzt kein so ein schönes Treffen. Nein, wir haben bewusst zum Krisentreffen, ey, wir müssen darüber reden. Und dann haben wir in der Leiterschaft darüber gesprochen, im Leitungskreis darüber gesprochen und konnten uns oft aussprechen, sind das Ding angegangen, boah, danach ist es wieder gut. Ergreift die Initiative, spricht das Ding an. Schieb's nicht auf die lange Bank. Ein drittes. Versuche, die Gefühle des anderen zu verstehen. Ein Text, den ich hier nenne, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Bei Schauen steht hier das Wort Skopos. Kennt ihr das Wort irgendwoher? Mikroskop? Mikroskop, Teleskop, also wenn wir etwas konzentriert anschauen wollen, uns auf eine Sache wirklich konzentrieren, das meint dieser Begriff Skopos. Schaue, konzentrier dich auf das des anderen. Das heißt, hey, vielleicht, wie nimmt der andere die Situation wahr? Ich habe nicht verstanden, als meine Tochter Hannah da war, dass allein meine Ja, ich habe zu ihr gesagt, weißt du, hier sind wir halt Familie und ich möchte eigentlich gerne in meiner Familie so sein, wie ich bin. Hab mir aber dann damit nicht, hab mir nicht die Gedanken gemacht, was bewirkt das eigentlich? Der Papa ist jetzt da und er sitzt halt am Tisch, grübelt vor sich hin, hat schnell was auszusetzen. Einmal sind wir in die Schondorfer Straße hochgefahren und sie ist mit halt sehr langsam um die Kurven. Ich dachte, sag mal, Mädel, gib doch Gas! Die hinter uns, mir ist hier eine Schlange hinter uns. Meine Frau, Ralf, jetzt hör mal auf. Sie fährt uns. Wer fährt, du oder sie? Ja, so Dinge waren da einfach in der, sie war eine Woche da, die waren immer wieder mal, die haben sich richtig so aufgebaut. Ja, und ich habe mir nicht die Zeit genommen und ich war irgendwie nicht in der Lage, ich habe die Predigt noch nicht vorbereitet gehabt. Ich habe mich nicht darauf eingestellt, wie könnte es eigentlich meiner Tochter gehen, wenn der Vater so ist. Sie kommt da mit Erwartung. Ich sehe nach einem Vierteljahr meinen Papa wieder und die mag mich. Und ich sie auch. Und damit, und ich habe ihr dann einfach nicht erklärt, was los war. Erst am Ende. Also versuche, die Gefühle des anderen zu verstehen. Wir haben zwei Ohren und einen Mund. Höre vorm Reden. Höre. Versuch, die Gefühle zu hören. Gefühle sind nicht Fakten. Aber die Gefühle bestimmen den Mensch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da brauchen wir Gottes Hilfe. Gott, hilf mir, ja, gut zuzuhören, ohne mich gleich zu verteidigen, wenn vielleicht ein Wort der Kritik kommt. Hilf mir zu verstehen, was fühlt der Gegenüber. Ich glaube, an der Stelle kann was sich wirklich entscheiden oder eine Weiche sich stellen in die gesunde Richtung. Ein viertes. Bekenne deinen Anteil am Konflikt. Ich saß dann mit meiner Frau irgendwann mal zusammen. Hannah war dann schon weg. Und dann habe ich gefragt, war ich wirklich so schlimm? Und dann hat sie runtergezählt. Bang, bang, bang. Manchmal brauchst du, um deinen eigenen Anteil zu erkennen, das Gespräch mit jemand anders. Manchmal sieht man den eigenen Anteil nicht. Und dann tut's gut, du fragst jemand, hey, gehst zu jemand, hey, ich habe da einen Konflikt, komm irgendwie nicht richtig durch. Ich fühle mich sowas von im Recht und ich darf doch sein, wie ich bin. Ja, und ich bin doch hier schließlich zu Hause und warum, ich muss mich doch bei meiner Familie nicht verstellen. Und dann sagt der andere, schau mal, du warst grätig, du warst, das hast gesagt und das, die hat mir richtig, meine Frau hat mir dann richtig die klaren Fakten vor Augen gefühlt und plötzlich hat es dann bei mir Klick gemacht. Ich habe meinen Anteil plötzlich verstanden. Und Gott sagt hier, zieh zuerst, ein unglaublich starker Text, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter im Auge des anderen zu entfernen zu können. Das ist ein heißes Wort. Oft sehen wir vor lauter Wald die Bäume nicht. Ja. Also wir sehen manchmal, wir sind so in unseren Gefühlen, in unserem Momentum drin, dass es uns ganz schwer fällt, ja, auch unseren Anteil zu sehen. Aber nimm dir die Zeit. Und wenn du selber nicht hinkommst, nutzt, ja, kannst du zu Ute gehen. Ute, ich habe eine sehr klare Frau, die sagt was. Es ist ganz auch gut, so Leute zu haben, die dir klar sagen, du, ich mag dich, aber ich sage dir jetzt auch mal klar, wie ich das sehe. Es ist unglaublich. Wahrheit macht frei. Ja. Wahrheit macht man auch frei von einem eigenen, boah, ich bin ein guter Papa. Wenn dir die Beziehung wirklich wichtig ist, beginne deine Fehler und deine Schuld mit einzugestehen. Entschuldige sie nicht, sondern übernimm Verantwortung für deine Fehler und bitte einfach um Vergebung. Ein fünftes. Attackiere das Problem und nicht die Person. Nicht die Person ist das Problem, das Problem ist das Problem. Ja. Auf dem Bild seht ihr einen Mann, der bei Black Lives Matters, bei einem Marsch da dabei war. Und den er trägt, ist ein Weißer. Und der wurde von anderen zusammengeschlagen. Der ging rein und nimmt ihn und trägt ihn aus der Gefahrenzone raus. Ja. Er hat gewusst, nein, nicht diese Leute sind das Problem. Das Problem liegt wo ganz anders. Attackiere das Problem Und damit will ich sagen, die Art und Weise, wie wir etwas sagen, ist genauso, ich meine fast noch wichtiger wie das, was wir sagen. Der Ton macht die Musik. Unsere Lobpreiser, die hätten heute diese Lieder, waren ja mega Lieder, aber wisst ihr, was das Entscheidende war? Dass sie es noch gut gemacht haben. Ja, dass ihr als Team zusammen wart. Das musikalische Drum, wenn jeder noch in einer anderen Oktave gesungen hätte oder eine andere Tonart hätte, wäre der Text der gleiche gewesen. Aber der Ton macht es angenehm. Der Ton macht die Musik. Die Bibel sagt dazu, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Ja, und ich habe manche verletzenden Antworten an der Stelle gegeben und habe mich dann gewundert, warum ich irgendwo mit der Hannah nicht irgendwie, warum es einfach nicht funkt jetzt in dieser Woche. Ein sechstes. Könnt ihr noch zwei? Ja, ihr schwitzt schon ein bisschen, gell? Kooperiere so weit wie möglich. Kooperiere so weit wie möglich. Frieden hat immer einen Preis. Manchmal kostet mich das mein eigenen Stolz, sich einfach zu demütigen. Ich habe da einen Brief geschrieben zum Abschluss und habe mich entschuldigt. Er wird es irgendwann ankommen, wahrscheinlich kriege ich bald irgendwann einen Telefonanruf. Ja, aber in dem Brief habe ich mich einfach entschuldigt und habe gesagt, es tut mir leid, ja, habe um Verzeihung gebeten und ihr nochmal gesagt, wie wertvoll und wie wichtig sie mir ist. Wenn es möglich ist, so steht es im Römerbrief, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Wir suchen die Möglichkeiten und Wege, um Frieden zu stiften. Weil es ist viel schöner, mit Menschen zusammenzuleben, die, ja, wo die Beziehungen stimmen, wo ein Miteinander in Bewegung kommt. Johannes Hartl benutzt dazu das Wort Verbundenheit. Und er sagt, in unserer Zukunft, in der Welt der Zukunft, wir brauchen die Verbundenheit. Wir brauchen die Verbindung von Menschen. Und wenn wir an Empathie abnehmen, wenn wir Menschen immer weiter auseinandergehen, wenn wir uns entfernen voneinander oder von Nationen oder von anderen Völkern, wenn wir in Deutschland sagen, was in der Ukraine passiert, ist mir ganz egal. Wenn wir das zulassen, dann wird das Leben auf unserer Erde kälter. Ich meine, wir haben es gerade so ziemlich heiß. Aber ihr wisst, ich meine so ein Inneres. Man kann hier bei 40 Grad äußere Hitze schmoren, aber im Herzen kann es furchtbar kalt sein. Ja. Ein letztes. Betone die Versöhnung, nicht die Lösung. Sei auf Frieden aus und setze dich mit ganzer Kraft dafür ein, heißt es im 1. Petrusbrief im 3. Kapitel Vers 11. Betone die Versöhnung und nicht die Lösung. Die Versöhnung sieht die Beziehung. Die Versöhnung hat die Beziehung im Blick. Die Lösung hat das Problem. Manchmal kann ich das Problem nicht lösen, aber mir ist die Beziehung wichtig. Und so versuche ich, die versöhnliche Ebene zu finden. Man kann nachher immer noch reden, argumentieren, diskutieren, aber in einem Geist des Miteinanders. Das war mir wichtig, heute Morgen uns so mitzugeben. Und jetzt, bevor wir ins Abendmahl reingehen, dürfen wir uns einen nochmal vor Augen halten. Jesus selber, der hier am Kreuz für uns die Lösung gebracht hat und die Versöhnung. Er hat beides miteinander gebracht. Am Kreuz hat er sein Leben hergegeben für uns. Am Kreuz hat er hat sich von sich losgelassen. Er hat seine Rechte zurückgestellt. Und er hat alles in seiner Kraft Stehende getan, alles in seiner Macht Stehende, alles, was irgendwie möglich war, um den Konflikt zwischen Gott und Mensch zu lösen. Und er kam nicht als Ankläger, du hast doch und du machst doch und du machst. Er kam als der, der die Hand ausstreckt und sagt, ich trage deine Schuld. Ich halte dir deine Schuld nicht vor. Gott kommt und hat für uns das Problem gelöst. Was unser Teil ist, ist jetzt nur das, dass ich sage, Gott, ich glaube, ich vertraue dir, ich nehme deine ausgestreckte Hand. Jemand schrieb mir in einem Text, hat die Person hat gebetet für dieses Fest heute und sagte, die Person hat folgenden Eindruck, ein prophetisches Wort. Gott ruft uns nach Hause, in seine Gegenwart und seine Ewigkeit, in ein geistliches Zuhause. Jesus hat den Konflikt, der zwischen Menschen und Gott war, weil wir Menschen einfach nicht gut genug sind aus unserer Kraft. Er hat diesen Konflikt der Schuld gelöst. Er hat deine und meine Fehler einfach auf sich genommen. Und er ruft uns nach Hause. Er ruft uns in ein ewiges Zuhause. Er ruft uns in ein Leben mit ihm. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann hast du jetzt gleich die Möglichkeit, wir nehmen gleich das Abendmahl ein. Bete doch vorher, bevor du hier nach vorne kommst und sag, Jesus, nimm du mein Leben in deine Hand. Ich glaube, dass du für mich bezahlt hast. Du bist den ersten Schritt gegangen. Du hast die Initiative ergriffen. Du hast meinen Anteil auch noch auf dich genommen. Du konzentrierst dich nicht auf meine Fehler, sondern du konzentrierst dich auf unsere Beziehung. Du willst, dass unsere Beziehung steht. So bete ich jetzt zum Abendmahl und erkläre dann, wie wir es konkret nehmen. Vater im Himmel, danke, dass du dein Liebstes, deinen Sohn gegeben hast für uns Menschen. Danke, dass wir nicht allein durch das Leben durchgehen müssen, sondern dass du uns hilfst, dass wir nah zu dir kommen dürfen, dass wir eingeladen sind in deine Nähe. Und danke, dass wir diese Nähe jetzt feiern dürfen im Abendmahl, dass wir dir so nahe kommen dürfen, dass wir Anteil haben an deinem Leib und an deinem vergossenen Blut. Dass du uns diese intimste Nähe zulässt. Was für ein Geschenk, Vater. Danke. Danke, dass du uns die Schuld nicht zurechnest, sondern uns vergibst. Danke, dass du auch mir meine Fehler in Bezug auf Hannah und auf alle anderen möglichen Leute vergeben hast. Danke, dass bei dir dieser Strom der Vergebung ohne Ende fließt. Und wenn du jetzt da bist und du spürst in deinem Inneren eine Distanz zu Gott, eine Ferne, du weißt gar nicht, wie sich Nähe zu ihm anfühlt, ich lade dich ein, komm und bete jetzt mit. Ich bete dir einfach vor. Bete jetzt einfach mit. Jesus, vergib mir meine Schuld. Die Schuld trennt uns oft innerlich von Gott. Und wenn du schon lange Christ bist und du spürst, ey, ich bin schuldig geworden in Beziehungen, lass diese Schuld jetzt nicht zwischen dir und Gott stehen. Nimm jetzt einfach Vergebung in Anspruch und sag, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Bete es ruhig jetzt, wenn du es möchtest. Und du darfst wissen, Gott vergibt Schuld. Und ich bete weiter, Jesus, danke, dass du mich von aller meiner Schuld reinigst. Kannst es ruhig leise in deinem Herzen sprechen. Jesus, danke, dass du mich von aller meiner Schuld reinigst. Und ich gehe jetzt einen Schritt weiter und sage, Jesus, bitte komm in mein Leben. Komm mir ganz nah. Ich suche deine Nähe. Jesus, bitte komm mir ganz nah. Ich suche deine Nähe. Und wenn du das betest, sei gewiss, Schuld ist vergeben. So einfach ist es. Es ist einfach ein Nehmen. Das Nehmen eines Geschenkes, für das wir nichts bezahlen. Dann bist du eingeladen, jetzt an diesem Abendmahl teilzunehmen.